Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Podcast des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhardt, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein heutiger Co-Host, halten Sie sich fest, ist kein geringer als Professor Dr. Dr. Herbert Giewotz, Notar AD, zuletzt Notar mit dem Amtssitz in Regen im Bayerischen Wald in Niederbayern. Sie sind Honorarprofessor an der Universität Regensburg und ja, ausgewiesener Spezialist in eigentlich fast allem, was mit Notariat zu tun hat, wenn man sich Ihre Veröffentlichungsliste so anschaut. Natürlich kennen alle Kolleginnen und Kollegen Ihren Kommentar zum Beurkundungsrecht, haben schon mal Ihr Handbuch, Ihre Kommentierung zur MABV in der Hand gehabt, Ihre Kommentierungen zum FAMFG gelesen. Es gibt von Ihnen fast nichts, was es nicht gibt. Ich freue mich sehr, dass Sie heute zu einem Ihrer Leib- und Magenthemen, nämlich zu Fragen des städtebaulichen Vertrags, bei uns im Podcast zu Gast sind. Lieber Herr Giewotz, herzlich willkommen.
Freue mich auch, dass ich da bin und freue mich auf die Fragen, die Sie mir stellen werden, Herr Bernhardt.
Prima. Wir haben ein aktuelles Gutachten zu einer Konstellation im städtebaulichen Vertrag. Es geht auch um AGB-rechtliche Probleme. Ich stelle einmal wie üblich den Sachverhalt vor. Wir haben eine Gemeinde, die will an einen Käufer ein Grundstück verkaufen und zwar zum gegenwärtigen Verkehrswert von 35 Euro den Quadratmeter, also relativ wenig. Und der Käufer kann also dieses Grundstück momentan auch, das er da kaufen will, über sein eigenes Anwesen erreichen. Es ist allerdings ein gefangenes Grundstück, also es ist nur für ihn selber jetzt interessant. Es grenzt unmittelbar an sein eigenes Anwesen. Es gibt auch zum jetzigen Zeitpunkt keinen Bebauungsplan, also bebauen dürfte er es jetzt noch nicht. Es ist halt so ein Grundstück, das grenzt eben an sein eigenes. Er hätte es ganz gern, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht besonders wertvoll. Er dürfte es auch nicht nach den Regelungen über die Bebaubarkeit von unbeplanten Innenbereichsflächen, also auch nicht nach 34 BauGB bebauen. Also zum jetzigen Zeitpunkt nicht besonders attraktiv dieses Grundstück, daher vermutlich auch der Verkehrswert von nur 35 Euro den Quadratmeter. Und die Gemeinde sagt jetzt, ja, wir verkaufen das, aber wir wollen in diesem Kaufvertrag eine besondere Klausel aufnehmen, und zwar soll da eine Aufzahlungsvereinbarung rein. Der K soll nämlich die Differenz zwischen diesem aktuell vereinbarten Kaufpreis und dem Bodenrichtwert nachzahlen, wenn das Grundstück im Laufe der nächsten, und jetzt halten Sie sich fest, 25 Jahre bauplanungsrechtlich und bauordnungsrechtlich mit einer Wohnbebauung bebaut werden dürfte. Und für die Frage, wie hoch dann diese Aufzahlung sein soll, soll dann also die erste Bodenrichtwertkarte sein, die nach dem Vorliegen der Bebaubarkeit veröffentlicht wird. Also jetzt machen wir mal ein kleines Zahlenbeispiel, um das irgendwie zu verdeutlichen. Er würde sie jetzt kaufen für 35 Euro den Quadratmeter. In 17 Jahren würde dann ein Bebauungsplan wirksam in Kraft treten und vielleicht ein Jahr später erscheint dann die Bodenrichtwertkarte und da steht dann drin, jetzt ist es 100 Euro den Quadratmeter wert, dann müsste er 65 Euro pro Quadratmeter nachzahlen in 17 Jahren. Der Notar hat, wie ich meine, zu Recht zumindest ein bisschen Bauchschmerzen und Fragezeichen im Kopf und wendet sich mit der Frage an uns, ist es einer Gemeinde erlaubt, eine solche Aufzahlungsvereinbarung zu treffen? Vor allen Dingen ja auch, wenn man bedenkt, dass sie diese Herbeiführung dieser Bebaubarkeit ja selber in der Hand hat. Sie könnte ja den Bebauungsplan auch erlassen. Also geht das überhaupt mit einer solchen Aufzahlungsvereinbarung? Und die zweite Frage, dann schon etwas detaillierter, also falls das grundsätzlich ginge, ist es dann denkbar, dass man da jetzt den Erwerber, hier den Bürger, über 25 Jahre bindet an diese Vereinbarung? Oder ist das nicht, das schwingt sozusagen ein bisschen mit, ein bisschen zu lang? Wir haben dieses Thema gewählt, weil wir ganz viele Anfragen kriegen zu so städtebaulichen Verträgen. Habt ihr auch großes Verständnis für die Kollegen, die bei uns anfragen, wenn eine Gemeinde kommt mit so einem Vorschlag, meistens geht es ja um neue Baugebiete, mehrere Bauplätze, die dann verkauft werden sollen, dann hat man als Notar ja nicht nur einen Vertrag zu gestalten, sondern einen Vertrag, den man dann danach 35 Mal oder 40 Mal, je nachdem wie viele Bauplätze es eben gibt, beurkundet. Und da ist natürlich das Interesse dann entsprechend sehr groß, dass da kein Fehler drin ist, dass der Vertrag rechtssicher ist, dass der Vertrag auf jeden Fall auch einer späteren gerichtlichen Überprüfung standhält. Und da muss man sich dann eben mit diesen Wünschen der Gemeinde, die ja durchaus gegenüber dem Notar manchmal auch sehr selbstbewusst auftritt, dann eben mit entsprechend juristischen Argumenten zur Wehr setzen, wenn man meint, dass das geht oder dass das vielleicht eben hier auch nicht geht. Der erste Gliederungspunkt in unserem Gutachten ist die Frage nach dem Prüfungsmaßstab. Und das ist, denke ich, auch ganz interessant, sich das mal wieder vor Augen zu führen. Hier haben wir nämlich zwei Prüfungsmaßstäbe, die in Betracht kommen. Herr Giewurz, darf ich an der Stelle auf Sie überleiten?
Gerne. Also es handelt sich ja, wenn ich das vielleicht ein bisschen höher setzen darf, um eine dieser typischen Mehrerlösklauseln der öffentlichen Hand. Die gab es nicht nur im kommunalen Grundstücksverkehr, die gab es auch bei der Treuhandanstalt natürlich. Mhm. Und gab es schon immer, wenn der Staat was verkauft hat. Es gab es übrigens auch von der privaten Seite der Wunsch, wenn im Vorfeld eine Enteignung was veräußert wurde, dass dann, wenn andere mehr bekommen, dass ich dann auch eine mehr wie Zahlungsklausel, mehr Preisklausel bekomme. Mhm. Also ist nichts ganz was Neues, was wir da jetzt einordnen müssen. Hier beim kommunalen Grundstücksverkehr natürlich jetzt besonders interessant und mit besonderen Problemen befasst, weil die Gemeinde selbst hier diese Schaffung des Mehrerlöses in der Hand hat. Keine Frage. Die Frage ist, wie ist es einzuordnen, Städtebauvertrag oder AGB-Recht? Mhm. Der BGH hat sich bisher dazu immer nicht äußern müssen, weil er meinte, es ist gleichgültig, das Ergebnis ist gleichgültig und ich folge da auch dem BGH. Jedenfalls für die sichere Vertragsgestaltung muss der Notar beide Blickwinkel im Auge haben, AGB-Recht einerseits und § 11 Baugesetzbuch Städtebauvertrag andererseits. Und es ist auch nicht ganz klar, wenn die Gemeinde den öffentlichen Zweck verfolgt, dann bin ich relativ leicht in dem § 11 drin. Also wenn Sie die Kommentierungen zum § 11 im Baugesetzbuch lesen, dann sagen die Kommentatoren immer, wenn ich eine öffentliche Zweckverfolgung habe, im Zusammenhang mit einer Bauleitplanung, die hätten wir hier natürlich, dann bin ich auch relativ schnell im städtebaulichen Vertrag und muss dort das Angemessenheitserfordernis wahren. Ich habe das Angemessenheitserfordernis genauso im AGB-Recht natürlich, allerdings ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Für Notar aber sinnvoll, die strengeren Voraussetzungen einzuhalten, weil dann hat er nicht das Risiko, was Sie ja zu Recht gesagt haben, dass er nicht 35 nichtige Verträge hat.
Ja, also das ist das Gebot des sicheren Weges, das man hier als Notar dann berücksichtigen wird. So setzen wir das ja auch in unseren Gutachten hier am DNOTI um. Wir sprechen das zumeist an, dass wir sagen, es gibt hier zwei Prüfungsmaßstäbe, die in Betracht kommen. Zum einen das Angemessenheitskriterium, so steht es ja im 11 Absatz 2 Satz 1 BauGB ausdrücklich drin, und zum anderen eben die Maßstäbe der AGB-Kontrolle. Dogmatisch im Einzelnen ja umstritten und vom BGH, wie Sie ja richtig sagen, nicht geklärt, ob wir dann, wenn wir einen städtebaulichen Vertrag haben, wir nur das Angemessenheitskriterium aus 11 Absatz 2 Satz 1 BauGB zum Prüfungsmaßstab haben und die AGB-Kontrolle dahinter zurücktritt, gibt es dann die und die Auffassung. BGH hat es bislang zumindest für nach 1994 abgeschlossene Verträge offen gelassen. Das heißt, alles, was heutzutage beurkundet wird, muss sich dann sicherheitshalber eben an beiden Maßstäben messen lassen. Aber das ist vielleicht auch das Erste, was man mitnehmen kann als Zuhörerin oder als Zuhörer, wenn man mit dem Thema jetzt noch nicht so oft konfrontiert war. Das ist so das Prüfprogramm. Da sind die beiden Kommentierungen, in die man reinschauen kann. Einmal eben 11 Absatz 2 BauGB und dann eben daneben die Paragraphen 307 fortfolgende des BGB. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die AGB-Kontrolle grundsätzlich anwendbar ist, also dass das nicht gesperrt ist aufgrund eines Anwendungsvorrangs nach 11 Absatz 2 Satz 1 BauGB, dann müssen wir uns natürlich die erste Frage stellen, haben wir überhaupt allgemeine Geschäftsbedingungen? Weil hier ist ja ein bisschen die Besonderheit, wir haben nur einen Vertrag. Wir haben nicht 35 oder es ist nicht absehbar, dass das 35 Mal so gemacht werden soll. Ja, selbstverständlich kennen Sie sich zum AGB-Recht auch bestens aus. Man kommt natürlich auch, wenn man nur einen Vertrag hat, immer sehr schnell in die AGB-Kontrolle über § 310 Absatz 3 BGB. Dafür, Herr Giewurz, bräuchten wir aber was? Fühlt sich fast ein bisschen an wie eine Prüfungssituation, tut mir leid.
Das wäre eigentlich andersrum, gell? Kein Problem. Wenn wir einen Verbraucher auf der anderen Seite haben und die Gemeinde Unternehmer ist. Mhm, das ist dann, da gibt es ja die Rechtsprechung aus den 90er Jahren. Wo der BGH gesagt hat, auch wenn die Gemeinde oder wenn subventioniert was verkauft ist, dann kann sie unternehmerisch tätig werden, wenn sie im Grundstücksverkehr tätig ist. Und da wäre ich genauso vorsichtig und würde Ihnen sagen, hey, die Gemeinde, bloß weil sie da jetzt was veräußert, ist sie nicht Unternehmer, sondern ich würde auch die Gemeinde hier unter den Unternehmerbegriff subventionieren. Also da ganz genauso vorsichtig wie im ersten Bereich und das AGB-Recht prüfen. Allerdings, Herr Bernhard, wir haben das europäische Recht, wir haben Artikel 4, Klauselrichtlinie. Und die Frage ist dann in der nächsten Stufe, wenn wir zum AGB-Recht kommen, ist es überhaupt AGB-Recht oder ist es nicht AGB-Kontrollrecht, wenn wir eine Preishauptklausel haben, die ja nach den Vätern oder Müttern des BGB, mehr Väter, nicht der Kontrolle, der richterlichen Kontrolle unterliegen soll.
Also das ist jetzt die Frage, die wir an der Stelle für die Besprechung dieses Falles auch ein bisschen vertiefen wollen. Also wir werden jetzt wieder dem Gebot des sichersten Weges folgend davon ausgehen, dass die AGB-Kontrolle, also dass es die AGB-Kontrolle, das Recht über die AGB-Kontrolle anwendbar ist und dass wir auch allgemeine Geschäftsbedingungen haben. Und dann steigen wir als nächstes ein in die Kontrollfähigkeit der einzelnen Klauseln. Und da haben wir jetzt tatsächlich eine Rechtsfrage, die auch innerhalb des DNI ein bisschen umstritten ist, die manche Kollegen so sehen oder andere Kollegen so. Sie haben es ja angesprochen, wenn wir hier eine Preis, wir differenzieren jetzt terminologisch, würde ich sagen, zwischen Preishauptabreden, die per se nicht kontrollfähig sind, Paragraph 307 Absatz 3 Satz 1 und sogenannten Preisnebenabreden, die eben kontrollfähig sind, also bei denen wir sagen können, da können wir die Maßstäbe der AGB-Kontrolle dann auch eben in vollem Umfang anwenden. Vielleicht zur Abgrenzung, so wie ich das verstanden habe, bei einer Preishauptabrede ist es immer so, wenn man sich die wegdenkt, dann, also um festzustellen, ob wir eine Preishauptabrede haben oder eine Preisnebenabrede, kann man folgenden etwas vereinfachten Test anwenden. Wenn man sich diese Abrede wegdenkt, bleibt dann eine gesetzliche Regelung oder haben wir dann gar nichts mehr? Und wenn wir dann gar nichts mehr haben, dann tritt das Gesetz nicht an die Stelle dieser Vereinbarung, dann haben wir eine Preishauptabrede, dann ist es nicht kontrollfähig. Und wenn wir uns die Klausel wegdenken und wir stattdessen eine gesetzliche Regelung haben, dann haben wir eine Preisnebenabrede. Und das ist jetzt für diese Mehrerlösklauseln oder hier für diese Aufzahlungsverpflichtung gar nicht so einfach, das festzustellen.
Also darum ist die Rechtsprechung etwas differenzierter. Also was Sie gesagt haben, ist grundsätzlich richtig. So bringen es meine Studierenden auch bei.
Und so hätten Sie es vielleicht auch in der Examensprüfung zu mir gesagt. Dankeschön. Ja.
Wir haben diese Entscheidung Print at Home vom dritten Senat. Das war nicht mal der Immobiliensenat, das war der dritte Senat, der hier die Leitentscheidung gemacht hat und diese Differenzierung gebracht hat, die Sie zurechtbringen und die meines Erachtens auch ganz richtig ist und dem europäischen Recht entspricht. Der BGH ist grundsätzlich aber nur ein bisschen anderer Ansicht und sagt, nicht nur wenn dispositives Recht überbleibt, sondern auch wenn die Rechtsprechungsgrundsätze überbleiben und da sich Anhaltspunkte für eine angemessene Vertragsgestaltung ergeben können. Das geht ein bisschen vom europäischen Recht weg. Ob das überhaupt richtig ist, das wissen wir nicht. Da gibt es durchaus auch Meinungen von Professoren, die anderer Meinung sind und sagen, das entspricht nicht mehr dem europäischen Recht. Wir müssten da mehr Marktfreiheit, mehr Wettbewerbsfreiheit machen. Aber auch hier gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich würde bei dieser Unterscheidung mal zunächst bleiben und schauen, ist dieser Preishauptabrede, Preisnebenabrede mit dem dispositiven Recht. Aber dann wären wir eigentlich schon bei der Preishauptabrede. Weil wir ja kein dispositives Recht haben, das irgendwo verbietet. Ich habe den 433 und da steht drin Kaufpreis, Gegenleistungen. Und der Kaufpreis kann sich zusammensetzen aus einem Festbetrag und einem Mehrerlös, wenn ich sage, ich gebe das Grundstück nur her, wenn das anders aufgewertet wird und ich möchte da auch noch partizipieren. Das ist am Privaten grundsätzlich nicht verboten. Ja. Da haben wir entsprechende Rechtsprechung der Gerichte. Die Frage ist jetzt, hier hat die Gemeinde eine Sonderstellung, weil sie einmal öffentliche Hand ist und zweitens, weil sie auch das in der Hand hat, selbst diese Voraussetzungen herbeizuführen. Das ist das Problem.
Das Problem dieses Falles, ja. Ja, ob man es da dann vielleicht anders sehen müsste. Also ich lese den 307 Absatz 3 Satz 1 BGB jetzt einmal vor, für diejenigen, die kein Gesetz vor sich liegen haben. Also die Absätze 1 und 2, die ja letzten Endes die Inhaltskontrolle bestimmen, sowie die Paragraphen 308 und 309, also auch die engeren, die Klauselverbote im Einzelnen dann, gelten nur für Bestimmungen in allgemeinen Geschäftsbedingungen, durch die von Rechtsvorschriften abweichende oder diese ergänzende Regelungen vereinbart werden. Das heißt sozusagen die Hauptleistungspflichten, die im Synalagma stehen, was wird verkauft, zu welchem Preis wird es verkauft, die sind nicht kontrollfähig. Also mit anderen Worten, machen wir ein Beispiel. Wenn ich jetzt zum sehr stark überhöhten Preis Ihr Auto kaufen würde, dann wäre diese Kaufpreisvereinbarung nicht die AGB-Kontrolle, also dieser Kaufpreis per se. Da kann man dann mit anderen Maßstäben hin, 138 und so weiter, BGB, aber wir kommen eben nicht in die AGB-Kontrolle rein. Ne? Und die Frage ist jetzt hier, haben wir sozusagen eine Preishauptabrede von 35 Euro den Quadratmeter und sagen jetzt, naja, wenn wir uns diese Aufzahlungsklausel wegdenken, dann bleiben wir ja bei den 35 Euro den Quadratmeter und die gesetzliche Regelung, die gesetzliche Vorstellung ist halt, dass der Kaufpreis ist. Ja? Dann, das ist so ein bisschen die Argumentation in Richtung, das ist eine Preisnebenabrede, dann wäre es kontrollfähig. Oder sagen wir mal, also diese ganze Vereinbarung, die sich eben aus diesen zwei Bausteinen zusammensetzt, nämlich sozusagen Grundpreis 35 Euro den Quadratmeter und später wird es vielleicht mehr, die ist die Regelung nach 433 Absatz 2 BGB, der eben dann der Kaufpreis bestimmt wird. Also genauso wie Sie sagen, nicht so einfach, das im Einzelfall auszudifferenzieren. Und Sie haben es jetzt schon angesprochen, vielleicht muss man es hier zu Lasten der Gemeinde ein bisschen kritischer sehen, weil eben die Gemeinde agiert und weil die Gemeinde auch den Eintritt dieser Voraussetzungen dann in der Hand hätte. Also vielleicht können wir es an der Stelle auch schon mal vom Ergebnis her vorwegnehmen. Was meinen Sie, ist es kontrollfähig oder ist es nicht kontrollfähig? Streng dogmatisch?
Also jetzt von der Frist abgesehen.
Ja, von der Frist abgesehen.
Von der Frist abgesehen würde ich eher zur Hauptpreishauptabrede tendieren. Und unabhängig davon, ob die Gemeinde es herbeiführen kann oder nicht. Es gibt eigentlich nur zwei Entscheidungen, wo man ein bisschen zuckt. Einmal das OLG Koblenz und dann ist ihm folgend OLG Frankfurt, die bei so Preiserhöhungsklauseln mal anders entschieden haben. OLG Koblenz ist immer ein Obergericht, das man nicht missachten kann, aber meines Erachtens völlig falsch entschieden. Mit Maßstäben, die sie aus dem Gesetz nicht ergeben. Der Käufer muss so lange Geld vorhalten, er hat kein Rücktrittsrecht, es steht alles im dispositiven Recht nicht drin. Der BGH hat dann diese Entscheidung in der Revision nur noch darauf geprüft, ob dann der ganze Vertrag nichtig wird, wenn die Klausel nichtig ist oder nicht. Und da hat er gesagt, es wird der ganze Vertrag nichtig, weil, was Sie zu Recht gesagt haben, das zwei Abreden sind. Und der nicht nur für 35 Euro verkaufen wollte, sondern er wollte an diesem Preis, an dieser Erhöhung partizipieren. Wir haben noch eine zweite Komponente, den fünften Senat, Immobiliensenat, der immer gesagt hat, wenn die Gemeinde an dem späteren Gewinn partizipieren will, dann darf sie nicht verkaufen, sondern muss auf Erbbaurechte ausweichen. Das haben wir in mehreren Entscheidungen. Die Frage ist jetzt, ob wir hier dadurch Probleme kriegen. Entschieden wurde das eigentlich einmal nur zu den Verträgen, zu den einheimischen Modellen, wo die Gemeinde subventioniert verkauft hat. Da hat der BGH aber gleichzeitig gesagt, du kannst von dem späteren Gewinn auch was bekommen. Du kannst entweder die Subvention zurückfordern oder du kannst zu dem Preis, wo er verkauft, das Grundstück nehmen, aber nicht zu mehr.
Okay.
Und wenn das später mehr wert war, dann hat die Gemeinde auch mehr bekommen. War es weniger wert, musste sie aber auch, so muss die Klausel auch lauten, dann auch weniger nehmen.
Ja, okay, gut.
Also ich kann nicht nur das Positive heraus, Rosinentheorie der Gemeinde herausbringen. Das war die eine Entscheidung und dann gibt es noch eine zweite Entscheidung, die in Leipzig betrifft, wo die Gemeinde Spekulationsverhinderung machen wollte. Und da hat der BGH gesagt, wenn du einen öffentlichen Zweck verfolgst, dann kannst du sowas tun, kannst Verhalten steuern, aber du darfst nicht nur allein versuchen, Gewinn abzuschöpfen. Und da steckt hier ein bisschen das Problem drin. Wir haben im 11. Jahr auch das Koppelungsverbot in § 11 Absatz 2. Kann die Gemeinde mit diesem Vertrag da spätere Gewinne durch Planungsgewinne abschöpfen? Im deutschen Recht gibt es keine Planungsgewinnabschöpfung. Allerdings haben wir hier umgekehrt auch einen Kaufvertrag. Also wenn die Gemeinde jetzt sehr einfach kommen würde, zu dem Eigentümer des Grundstücks schon gehört und sagt, wir planen das, wir möchten von dem Planungsgewinn etwas haben, ginge die Vereinbarung sicher nicht.
Ja, okay.
Wenn die Gemeinde einen öffentlichen Zweck verfolgt und sagt, den Planungsgewinn brauchen wir für Folgelasten, die durch die Planung, Überplanung deines Grundstücks hervorgerufen sind. Wir brauchen Geld für die Erschließung, jetzt nach der Neufassung des 11, dann geht das möglicherweise. Bei Folgelasten sicher, bei der Erschließung wissen wir nicht, was vertraglich geht. Also da haben wir die Möglichkeit schon. Es kommt also für den Notar, der das gestaltet, zunächst mal darauf an, was will die Gemeinde damit überhaupt erreichen. Das dann löst sie vielleicht auch das Problem.
Ja, also die Motivation der Gemeinde, das ist halt vielleicht auch, wir wissen ja aber nicht genau, was dahinter steckt. Wir müssen die Sachverhalte ja so nehmen, bis die Notare uns schildern. Ist hier nicht ganz klar, wenn man das jetzt so ganz platt vordergründig versteht und die sagen, die wollen halt einfach dann nochmal nur diesen Gewinn abschöpfen und verfolgen jetzt keine weiteren irgendwie öffentlich anerkennenswerten oder eben gemeinlicherseits anerkennenswerten weiteren Zwecke, dann schaut es natürlich, dann kann ich schon verstehen, dass man das kritisch sieht. Ne? Wenn die sagen, im Grunde, also ich verkaufe was und wenn das dann später Mehrwert wird, dann will ich halt von dem, was das jetzt Mehrwert wird, nochmal was haben. Das ist ja irgendwie dann so ein bisschen, also widersprüchlich zu dem, wie man sonst agiert. Wenn es verkauft, ist es halt weg und wenn es dann im Wert steigt, dann freut sich halt der Käufer. Ne? Also das So die allgemeine landläufige Vorstellung ja beim Verkauf wäre jetzt.
Es kommt aber bei diesen Mehrerlösklassen auf die Gesamtschau an. Das heißt, auch wer wollte eigentlich den Verkauf? Wenn dieser Käufer unbedingt haben wollte und die Gemeinde sagt, wir wollten eigentlich gar nicht verkaufen, wir hätten gewartet, aber du willst jetzt deinen Garten anlegen, dann verkaufen wir das. Und wir hätten auch 10 Jahre gewartet und wenn es überplant ist, dann erst verkauft. Und die Gemeinde hat natürlich auch die Aufgabe, und ganz streng, kommunales Haushaltsrecht, dass sie nicht unter Preis verkaufen darf. Und auch darauf achten muss, dass Grund und Boden nicht jetzt verbilligt abgegeben wird und dann später beim Privaten sich der Gewinn realisiert. Also dadurch, deshalb nicht von vornherein würde ich nicht Nein sagen, sondern noch ein bisschen vielleicht den Sachverhalt tiefer.
Müsste man da als Notar noch weiter aufklären. Aber das ist ja dann wieder, da können wir ja am D&I dann schön sagen, § 17 Berufungsgesetz, Sachverhalt zu ermitteln, ist dann Aufgabe des Notars. Da können wir nicht letzten Endes ja nur mutmaßen und zwischen den Zeilen lesen, was da vielleicht dahinter steckt. Okay, also interessanterweise, das freut mich fast ein bisschen, Sie kommen dann auch an der Stelle des Gutachtens oder der Prüfung zu einem anderen Ergebnis als wir in unserem Gutachten. Wir hätten uns jetzt eher dafür ausgesprochen zu sagen, das ist unangemessen, also das geht nicht. Wir wären in einem vorherigen Zwischenschritt erstmal dazu gekommen, dass wir hier eine kontrollfähige Preisnebenabrede haben und hätten dann eben auch bei der Kontrolle dieser Abrede vertreten, dass die in dieser Form nicht, in der AGB-Kontrolle dann eben im Ergebnis nicht standhält. Ja. Weil wir unangemessene Benachteiligung auf Ebene der Interessenabwägung zulasten des Erwerbers dann hätten. Wir sehen eben, aber das ist, wie gesagt, der Frage des Sachverhalts, da haben Sie schon recht, kein jetzt anerkennenswertes Bedürfnis oder berechtigtes Interesse der Gemeinde dann da eben später nochmal, wenn das im Wert steigt, da entsprechend am Gewinn oder am Mehrerlös oder an der Wertsteigerung zu profitieren. Aber wie Sie natürlich als durchaus informierterer oder weitaus informierterer Kollege in dem Bereich sagen, kann man das abhängig von den Details des Sachverhalts auch anders sehen. Ja.
Also wenn der Preis Hauptabrede hat, dann bräuchte ich gar kein legitimes Interesse.
Genau, klar, dann wäre es sicher. Dann wären wir ja schon sowieso kontrollfrei an der Stelle, wären wir komplett draußen. Ne?
Wenn ich Preisnebenabrede habe, dann müsste ich das prüfen, aber erst dann.
An einem Punkt, und da waren wir uns zwischendurch auch schon einig, Sie haben es angedeutet, haben aber vielleicht schon ein Problem, nämlich bei der Länge der Bindungsfrist. Also da, und das ist auch was, da tun wir uns immer schwer, die Notare fragen dann oft, ja, 25 Jahre kommt mir jetzt ein bisschen lang vor, gehen 21, gehen 19, gehen 17. Also die Notare und die Notarinnen, die diese Anfragen uns stellen, das ist ja auch total nachvollziehbar, die treten dann ja da vielleicht, um den Vertrag mit höherer Wahrscheinlichkeit ganz rechtssicher zu gestalten, mit den Gemeinden in so einen gewissen Kuhhandel ein, ja, und handeln sich dann da halt immer 1-2 Jahre runter und hoffen dann, dass es dann damit aber wirklich sicher ist. Ist natürlich schwierig. Haben Sie da Maßstäbe, die man vielleicht operabel machen könnte?
Also ich habe denselben Kuhhandel mit der Richterin am BGH schon mal gemacht, weil der BGH ja eine Grenze auf jeden Fall gemacht hat. Aha. Und hat gesagt, wenn die Gemeinde etwas verkauft, dann ist nach 30 Jahren Schluss, egal wie hoch auch die Subventionierung ist. Also die Grenze haben wir, also über 30 Jahre keinesfalls.
Auch beim verbilligten Verkauf.
Auch beim verbilligten Verkauf, das war der BGH. Und da habe ich mit der Richterin mal verhandelt, habe gesagt, 30 Jahre, hat sie gemeint, wäre eine Generation, wäre die alte Verjährungsfrist. Und sie hat inzwischen leben die Leute länger, machen wir vielleicht 40 Jahre. Und dann hat sie zu mir gesagt, Herr Schiwurz, ich mache mit Ihnen keinen Kuhhandel. Also da, deshalb die 30 Jahre momentan als Notarin, will ich das auf jeden Fall beachten.
Okay,
aber die wollen ja nur 25. Mhm. 25 ist aber auch eine verdammt lange Zeit. Wir haben so ein bisschen Anhaltspunkte aus dem Gesetzesrecht. Mhm. Und da versuche ich mich immer zu orientieren. Wir haben einmal im § 42 Baugesetzbuch die 7-Jahresfrist, wo die Gemeinde entschädigungslos einen Bebauungsplan aufheben kann. Das heißt, so ein Bebauungsplan ist nach die Meinung des Gesetzgebers auf jeden Fall mal 7 Jahre gültig. Mhm. Also 7 Jahre wäre eine Frist, wo ich meines Erachtens vertreten
könnte. Könnte man einen Haken
dahin. Dann habe ich den 196 BGB, die Verjährungsfrist bei Übereignungsansprüchen an Grundstücken, mit 10 Jahre, könnte auch ein Anhaltspunkt sein. Und dann gab es im Baugesetzbuch mal früher für Flächennutzungspläne 15 Jahre Frist, wo es auf jeden Fall endet. Also Herr Krautsberger hat in seiner Kommentierung zum 11. Baugesetzbuch Ernst Zinkern-Billenberg die 7-Jahresfrist immer favorisiert, weil er sagte, das ist so im Baurecht eine maßgebliche Frist. Ich selber habe immer versucht, die Notare ein bisschen mehr Spielraum zu geben. Aber ich würde jedenfalls nicht über 15 Jahre rausgehen.
Okay, gut. Also das ist ja schon was man erstmal vielleicht mitnehmen kann, sagt hier im Podcast des Deutschen Notarinstituts. Professor Giebertz empfiehlt nicht über 15 Jahre. Das kann man sich, denke ich mal, mal merken. Das heißt, da wären wir hier jetzt um 10 Jahre drüber. Wenn wir sagen, also es ist schon, also das, ich habe es ja bei der Darstellung des Sachverhalts schon so ein bisschen vielleicht zwischen den Zeilen durchscheinen lassen, das ist schon heftig, ne? Wenn man dann so sich vorstellt, nach 17, nach 18 Jahren kommt dann plötzlich der Bebauungsplan und dann muss ich dann nachzahlen. Das heißt, mit der Länge dieser Vereinbarung oder dieser, ja, letztendlich dieser Bindung des Erwerbers an diese Aufzahlungsverpflichtung hätten wir hier dann in der Tat ein Problem. Also da müsste man dann als Notarin oder als Notar mit der Gemeinde nochmal im Gespräch führen, ob man das nicht zumindest verkürzen kann. Bei allen Unsicherheiten, die sich im Übrigen im Hinblick auf die Wirksamkeit
ergeben. Könnte natürlich aber sein, dass die Rechtsprechung auch längere Fristen billigt. Das ist das. Aber ich wäre in der Vertragsgestaltung mal vorsichtig. Würde auch dann eine salvatorische Klausel empfehlen. Die Rechtsprechung war da immer großzügig. Man hat dann ja diese Fristen auf das noch angemessene herabgesetzt und hat den ganzen Vertrag nichtig gemacht. Ob das dogmatisch so ganz richtig ist, AGB-rechtlich, da kann man drüber streiten. Aber für die Vertragsgestaltung haben wir immerhin die höchstrichtige Rechtsprechung, das würde ich so empfehlen. Mhm. Also ich würde nicht über 15 Jahre rausgehen und würde dann nochmal versuchen, mit salvatorischer Klausel zu arbeiten, weil es so, ja, das ist ja der umgekehrte Fall der Rechtsprechung, dispositives Recht an die Stelle treten.
Ja.
Und da sagen die, da fällt auch das drunter, was wir als angemessen ansehen, dass die Frist nicht ganz entfällt, weil sonst hätte die Gemeinde ja überhaupt nicht verkauft.
Ja, verstehe. Wenn man das jetzt mal zu Ende denkt an der Stelle, also bis D&I gibt ja immer keine Gestaltungsempfehlungen, aber wenn externe Gäste im Podcast sind, können wir da ein bisschen, die Gestaltungsempfehlung kommt ja gewissermaßen dann von Ihnen, das mit der salvatorischen Klausel nochmal kurz durchdenken. Also ich stelle mir das so vor, ich schreibe dann rein 15 Jahre, dann wird das verbunden mit der salvatorischen Klausel. Der Inhalt ist dann im Wesentlichen, wenn eine einzelne Klausel unwirksam sein sollte, tritt an die Stelle das, was noch angemessen ist. Das heißt, wenn jetzt stellen wir uns mal, wir haben so ein ganzes Baugebiet, das verkauft wird, ganz viele einzelne Bauplätze. Und da wird jetzt jemand dann vielleicht eine Feststellungsklage auf Unwirksamkeit dieser Klausel erheben. Und dann käme das Gericht zu dem Ergebnis, ja, 15 Jahre ist zu lang, aber an die Stelle treten dann vielleicht 12 Jahre, wenn es zu dem Zeitpunkt Rechtssicherheit gäbe, dass 12 Jahre zulässig wären, aber halt nicht null. Also das heißt, da hätte man dann, also das wäre sozusagen der Mechanismus, den man dann durch diese, oder der Gewinn, den man durch diese salvatorische Klausel dann hätte. Okay, also guter Tipp mit Sicherheit. Diese Verträge, die von der Gemeinde kommen, sind sowieso immer sehr lang. Da passt die salvatorische Klausel auch noch rein. Also das, denke ich, ist dann natürlich auch vor dem Hintergrund jedem noch zumutbar und auch in der Sache natürlich richtig. Wir haben jetzt im Gutachten uns noch ein bisschen überlegt, ob wir vielleicht noch ein Thema mit dem Transparenzgebot haben. Das ist natürlich jetzt sehr stark abhängig von der Ausgestaltung der einzelnen Klausel. Da waren wir uns nicht so ganz sicher, ob hier bei dieser Formulierung, naja, diese Nachzahlung, die richtet sich dann nach der ersten Bodenrichtwertkarte, ob das hinsichtlich des Anlasses der Preisänderung, der Bezugsgröße und dem Umfang dieser Anpassung dann hinreichend verständlich umschrieben ist. Das kann man wahrscheinlich auch so oder so sehen, dass man sagt, es ist klar berechenbar zu dem Zeitpunkt oder es ist halt vorher nicht absehbar. Also haben Sie da Bauchgefühl dazu?
Also der, was Sie da geschildert haben, wenn das nach Bauplanungsrecht oder Bauordnungsrecht bebaubar wäre, da hätte ich Bedenken. Das würde ich schon konkreter machen.
Ja.
Wir haben auch da Gerichtsentscheidungen, die sich dann Notarverträge, die sich dann daran aufgehängt haben, dass Flächennutzungsplan beispielsweise kein neues Baurecht schaffen kann, weil es ja nur eine reine Darstellung ist. Der Kollege hat allerdings einfach nur Bauleitpläne, wenn durch Bauleitpläne ein Baurecht geschaffen ist, geschrieben. Also da bitte ganz konkret am Gesetz formulieren und nochmal nachhaken, was Sie da wollen. Es gibt auch die Rechtsprechung zu den landwirtschaftlichen Verkäufen, wo das Gesetz ja vorsieht, das Ausgleichsgesetz vorsieht, dass wenn das anderer Nutzung zugeführt wird, dass dann ein Mechanismus in Kraft tritt, da geht es ganz anders, da gehen die Grundstücke zurück und sollen dann durch landwirtschaftliche Grundstücke ersetzt werden. Auch da gibt es BGH-Entscheidungen, die Sie jetzt, glaube ich, gerade auf der Homepage des D&I veröffentlicht haben. Ich lese die immer noch, weil die ganz toll die neueste Rechtsprechung bringen.
Das ehrt uns sehr.
Und da ging es darum, ist dann eine neue Nutzbarkeit dadurch gegeben, wenn der Windräder auf diesen landwirtschaftlichen Grundstücken aufstellen lässt. Und das ist das Gericht ganz clever, sagt, ja, das ist ja schon ein privilegiertes Vorhaben, das ist keine neue baurechtliche Nutzung, weil das in § 35 so drin steht. Also hier würde ich den Kollegen empfehlen, ganz korrekt zu formulieren, was die Gemeinde mit der Gemeinde nochmal abzuhandeln, was sie eigentlich da meint. Wahrscheinlich meint sie, wenn sie durch einen Bebauungsplan, egal welche Art oder baurechtliche Satzung, dann ein neues Baurecht schafft. Also ich würde keine Gestaltungsempfehlung, oder Bauplan oder bauplanungsrechtliche Satzung nehmen.
Okay,
ja, also Anknüpfungspunkt.
Verstehe, als Anknüpfung. Aber sicher, das ist natürlich was, das ist vielleicht so eine Nuance, die könnte man dann übersehen in diesem doch recht komplizierten Geflecht, dass man sagt, dieser Moment, der dann diese Klausel wirklich auslöst, das ist unterschiedlich gesprochen die Bedingung, wenn die eintritt, dann wird es teurer, dass man sich da dann nochmal darauf fokussiert und sagt, die wird auch so formuliert, dass auch wirklich für jeden klar ist, wann ist es soweit und dass dann eben entsprechend auch absehbar ist für den Erwerber, okay, das kann ich selber erkennen und das habe ich dann im Blick, kann mich gegebenenfalls da drauf vorbereiten. Ja, also letzten Endes, wie leider immer bei diesen Anfragen, oder nicht immer, aber sehr häufig bei diesen Anfragen, die wir zu so Konstellationen des städtebaulichen Vertrags bekommen, es sind noch sehr viele Unsicherheiten drin, weil einfach viele Konstellationen, mit denen wir uns jetzt häufig beschäftigen, noch nicht vom BGH geklärt sind. Fängt damit an, dass wir den Prüfungsmaßstab nicht ganz genau kennen. Im Zweifel werden wir wahrscheinlich über 11 Absatz 2 BauGB zum gleichen Ergebnis kommen wie über die 307 fortfolgende, zumindest im allergrößten Teil der Fälle. Wir haben bei diesen Aufzahlungsklauseln, und gerade um die wird ja häufig gestritten, weil da geht es ja darum, dass einer plötzlich mehr zahlen muss, diese AGB-rechtliche Frage, haben wir hier Preishauptabreden, haben wir Preisnebenabreden, inwieweit sind wir überhaupt in der Klauselkontrolle drin? Dann immer natürlich die im Vorfeld schwer abzuschätzende Angemessenheitsprüfung, wenn wir das alles bejahen und sagen, jawohl, wir müssen halt Angemessenheitsprüfung machen, ist es angemessen, ist es nicht angemessen, da würde ich jetzt mitnehmen, aus der Besprechung, da muss man wirklich global den ganzen Fall anschauen, sich auch sehr genau anschauen, was verfolgt die Gemeinde für einen Zweck, wie kam es, wer hat den Vertrag initiiert, wie kam es dazu, muss dann auch berücksichtigen die kommunalrechtlichen Vorgaben der Gemeinde, Sie haben das schon angesprochen, die darf nicht unter Wert veräußern und dergleichen, also da muss man sehr viele Abwägungsgesichtspunkte dann einstellen, um da zum Ergebnis zu kommen. Und dann eben als letzten Punkt noch, das darf man nicht vergessen, das Transparenzgebot, das einzuhalten ist, dass die Klausel dann eben auch entsprechend vorher gut zu durchschauen ist. Also ich stelle es mir immer so vor, ich hoffe, dass ich es später, wenn ich mal selber in Amt und Würden bin, auch umsetzen kann, dass das Beste ist, zu versuchen, gegenüber der Gemeinde auf die Bremse zu treten, dass ich nicht überrumpeln zu lassen und zu schnell zu sagen, man übernimmt alle Vorschläge der Gemeinde, die ja auch von einem Juristen in der Regel erarbeitet worden sind, und beurkundet das, sondern sich da eben dann Zeit und Muße zu nehmen, das wirklich mal zu durchdenken.
Da hätte ich einen kleinen Einwand.
Ja, gerne.
Die Gemeinden kommen häufig nicht juristisch beraten. Da empfiehlt es sich auch nochmal, die Gemeinden zu empfehlen, sich juristisch beraten zu lassen. Entweder von ihrer Standesvertretung, Gemeindetag, Gemeindebund in den einzelnen Bundesländern, oder aber es gibt ja spezialisierte Kanzleien, die nur Gemeinden vertreten, die das dann auch nochmal überprüfen. Mit denen, einfach für die praktische Handhabung, kann man sehr gut zusammenarbeiten.
Okay.
Da kommt man dann auch zu vernünftigen Ergebnissen, ja, was manchmal von den politischen Forderungen alleine nicht so gedeckt ist.
Okay, verstehe. Aber das ist natürlich ein guter Tipp, den man mitnehmen kann. Also, dass man auch die Gemeinden darauf hinweist, dass sie selber in ihrem Kosmos Ansprechpartner haben, die sie da informieren können. Ich kann jetzt nur anekdotisch aus meiner sehr kurzen Verwalterzeit in der Nordwestoberpfalz berichten. Da hatte ich immer das Gefühl, die Gemeinde war selber juristisch schon informiert, aber das kann natürlich pass pro toto auch falsch sein, dass man da halt das nicht ganz überblickt. Aber umso wichtiger, da nicht diesem Irrtum zu unterliegen, dem ich vielleicht unterlegen bin, dass man meint, die Gemeinde wird das schon vorher auch juristisch einmal geprüft, ob das geht. Sie können vielleicht mit ihrem etwas größeren Überblick auch von Fällen berichten, in denen die einfach ihre politischen Ideen dann selber da in Klauselform gegossen haben und gemeint haben, das wird schon passen. Ja.
Gerade bei kleineren Gemeinden.
Ja. Ansonsten, was wir uns auch immer fragen, vielleicht haben Sie da noch einen Tipp, Sie dürfen auch gerne auf eigene Werke verweisen. Was kauft man sich denn? Was ist denn das Beste für den Handapparat, wenn man sagt, jetzt bin ich neu ernannter Notar, neu ernannte Notarin und jetzt muss ich damit rechnen, dass jeden Moment der Bürgermeister kommt. Ich würde mich ganz gern aufmunitionieren. Also außer die D&I-Datenbank natürlich, das ist klar.
Also es ist natürlich im Baugesetzbuch sollte man irgendeinen Kommentar haben.
Ja.
Man sollte Bauordnungsrecht, das Landesbauordnungsrecht haben. Landesbauordnungsrecht reicht ein kleineres Buch. Möglichst aktuell, weil sich das daran ändert, sind Sie in Bayern mit dem dritten Modernisierungsgesetz. Baugesetzbuch ist natürlich schwierig zu sagen, weil ich da selber einen Kommentar mit auf
den 11. Es gibt hier kein 181-BGB-Problem, Sie dürfen schon. Ja.
Aber der 11 beim Ernst-Siegmund Bielenberg hat natürlich auch Musterformulierungen.
Okay, das ist natürlich
gerade für Notare, weil den ich ja mache und habe gerade auf die Notare abgestellt, wird jetzt gerade neu erwarten, kommen mir Musterformulierungen rein, Erschließungsverträge, dann Klauseln in Privatverträgen, über, wenn ein Erschließungsvertrag existiert, das findet man da drin. Also da hat man dann einen Anknüpfungspunkt, kann man den Jan natürlich ja fragen. Und ansonsten die Gesamtschau der städtebaulichen Verträge, der Herr Birk in Baden-Württemberg gibt ein gutes Buch aus, allerdings ohne Vertragsmuster. Im Mittelvertragsbuch gibt es Vertragsmuster, aber auch nicht allzu viele. Und ansonsten könnten Sie noch hoffen, dass mein neues Buch, Bauland der Erschließung, das ich gemeinsam mit zwei Juristen rausgebe, dass das demnächst, also Anfang nächsten Jahres erscheinen wird.
Ah ja, okay, prima. Ja, Herr Tiberts, ganz herzlichen Dank. Dann wären wir mit der Besprechung dieses Falls auch schon durch. Hat mir großen Spaß gemacht, ich habe viel gelernt. Ich muss mich da immer wieder neu reindenken, aber bin dann doch immer wieder erstaunt, wie kompliziert es im Detail dann sein kann, wie viel da auch noch ungeklärt ist. Meint man gar nicht bei Sachen, die ja eigentlich doch tagtäglich dann auch beurkundet und vollzogen werden und bei denen dann Bürgerinnen und Bürger eben über die Gemeinden an Bauland kommen. Aber es macht uns große Freude. Wir wären immer dankbar und wir wären auch motiviert, den Notaren etwas konkretere Antworten liefern zu können auf diese Fragen. Aber leider sind wir da halt auch auf das angewiesen, was es gibt und was eben schon entschieden ist. Ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen.
Ihnen auch, danke.